Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Dieses Mal mit einer besonderen Ausgabe, wieder mal einer Festival-Ausgabe aus Tschechien, Karlo Vivari. Ich bin zum ersten Mal hier, mein Name ist Patrick und ich glaube, meine Partnerin hier ist auch zum ersten Mal hier.
Ja, hallo, ich bin Lina und auch für mich ist es das erste Karlo Vivari. Also lange hat man es im Blick gehabt, aber jetzt bin ich wirklich zum ersten Mal hier.
Und ich glaube, wir sind gerade am letzten Tag des Festivals im Grunde, wir hätten uns keine schönere Aussicht hier wünschen können. Wir sind hier im Tal eigentlich, in so einer Talregion an einem kleinen Fluss und wir überblicken das hier alles so. Wir sehen im Hintergrund Ziegen, die auf den Hügeln sich ausruhen und wir sehen da oben so einen Spa-Bereich und Spa-Bereich ist ja auch das Thema, ne? Man muss ja bei Filmfestivals manchmal auch ein bisschen auf den Ort zu sprechen kommen, wo man sich befindet. Das vergisst man ja häufig, wenn man einfach nur in den Kinos herumläuft und ja, wir sind hier in so einem, ja, Karlsbad, ne? Das ist so der deutsche Name dieses Ortes, also Karlo Vivari. Und es ist eben dieser Kurort, der im 14. Jahrhundert schon gegründet wurde von Karl dem Vierten. Und entsprechend war das ja hier auch lange so eine Zeit, wo die Aristokratie hingepilgert ist.
Ja, total. Man hat hier halt überall diese wirklich opulente, so KUK-Architektur, alles hochherrschaftlich. Die Häuser sind alle diese edlen Altbauten. Also es sieht schon immer noch richtig, richtig imposant aus. Und entsprechend teuer war das hier auch lange Zeit. Aber eben schon in der Sowjetzeit ging das relativ, also war es noch so ein bisschen so für die Sowjetelite hochgehalten. Deswegen hat man dann auch so komische Bauten dazwischen, die diesen sozialistischen Modernismus plötzlich dann verkörpern. Also passt überhaupt nicht zusammen, aber ist natürlich historisch interessant. Und inzwischen ist es eigentlich nur noch bekannt für die Oblaten. Ja, Karlsbader Oblaten ist halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, Berliner Currywurst oder so ein Kram. Und das gibt's hier halt an jeder Ecke. Und das ist noch so das Einzige, was damit assoziiert wird. Denn wirklich so dieses typische Kurortmäßige, das macht man halt heutzutage, glaube ich, nicht mehr, dass man so Wassertreten geht oder so.
Kaum, ja. Also wir sind hier standesgemäß im Hotel Thermal, also da ist der Name schon Programm und man kann hier eigentlich direkt rüberlaufen, ne, auf so einem in so einer gläsernen Brücke oder so und dann ist man in diesem Spa-Bereich. Ja, aber ansonsten ist es schon relativ zurückgedampft.
Also es hat halt so ein bisschen sowas wie von Seniorenurlaubsort, ja. Ne? Hier sieht man schon viele Touristen, aber es ist halt wirklich, also wir reden jetzt von einer Rentnergeneration. Wir sind ja auch jetzt nicht mehr die allerjüngsten, ich zumindest, aber das sind jetzt wirklich so Leute so 60, 70, die dann mit ihrem Tässchen Thermalwasser in der Hand über die Promenade schlendern und sich dann irgendwie Stützstrümpfe kaufen.
Ja, und ich glaube, die Beobachtung haben wir auch in unseren jeweiligen Hotels gemacht, oder? Also die Gäste kamen einen häufiger hier in Bademantel entgegen oder so.
Ja, das ist, also Bademantel ist der Trendlook in Karlo Vivari, ja, das ist...
Wir sind hier, wie gesagt, an so einem Fluss und dieser Fluss fließt noch später in so einen anderen Fluss und entlang dieser Flüsse sind eigentlich hier so alle Kinos verteilt. Aber im Großen und Ganzen bleibt man doch schon meistens ums Thermal herum, oder?
Ja, also es ist ja bei vielen Festivals so, da ist eigentlich Berlin, glaube ich, die einzige Ausnahme, wo es so ein bisschen drei Kinos am Potsdamer Platz gibt und sonst sind aber die anderen Festivalkinos doch sehr großflächig auf die Stadt verteilt, sodass Leute ja oft sogar klagen, dass sie eine Stunde durch die Stadt fahren müssen, um zum Kino zu kommen. Aber in den meisten Festivals gibt es ja ein Zentrum und gut, dann vielleicht zwei oder drei Ausleger, aber das Allermeiste ist wirklich hier ganz zentral und das ist eben auch hier so der Fall, auch mit unseren Hotels, also obwohl wir in unterschiedlichen Hotelkategorien sind, du bist, glaube ich, ganz nah und ich bin nicht so ganz nah, aber selbst nicht so ganz nah ist dann irgendwie 8 Minuten entfernt.
Ja gut, und ich bin 5 Minuten entfernt, also ja, das macht keinen großen Unterschied hier, glaube ich. Ist alles sehr angenehm gelegen, vielleicht sollten wir noch so als Full Disclosure, ich bin ja auch in der Fipreski-Jury, deshalb habe ich einen ganz bestimmten Plan hier eigentlich verfolgt, also ich habe nicht durch das ganze Angebot hinweg Filme durchgehend geschaut, sondern habe mich hauptsächlich auf meinen Wettbewerb konzentriert und darauf können wir auch gleich zu sprechen kommen. Es gibt hier zwei Hauptwettbewerbe. Es gibt den Crystal, also die Crystal Competition und die Proxima. Und die Proxima ist so ein bisschen kleiner und für die war ich jetzt verantwortlich in so einer Dreier-Jury und dementsprechend habe ich da alle Filme gesehen und nebenbei versucht noch zu sehen, was ich sehen konnte hier. Was noch interessant ist vielleicht, das wissen aber viele vielleicht auch, ich weiß es nicht, die Crystal Competition Warum Crystal? Nun ja, wir sind ja auch in Karlo Vivari, das ist dieser Glasmanufakturort, ne? Das fand ich ganz schön. Ich hatte dann irgend so eine Einladung zu so einer kleinen Tour zur Glasmanufaktur, wurde ich 15 Minuten hingefahren oder so und dann hatten wir da so eine, ja, 90 Minuten Zeit, uns das alles mal anzusehen, wie das Glas geblasen wird und so weiter in diesem großen Schmelztiegel dort auch. Wurde gesagt, im Grunde ist der nie aus, weil das Glas muss immer, das muss immer in Betrieb sein, es muss immer geschmolzen werden rundum. Dieser Schmelztiegel darf einfach nicht aus gehen. Crystal, warum ist der Wettbewerb so? Nun, weil die Trophäe dann auch aus diesem Moser-Glas hier speziell kommt.
Genau, das ist ja auch so ein Ding, dass dann fast jedes Festival sein eigenes Symbol hat. Also Saint-Sebastian hat diese Muschel. Mhm. In ganz vielen Festivals gibt es auch irgendwelche Runden.
Kann die Palme. Berlin
genau,
hat
kann
den
die
Bären.
Palme, den Bären. Aber das ist halt auch so dieses Raubtier-Ding nochmal. So Tiger, Löwen, Bären, ja, ja. Leoparden. Ja. Also das habe ich auch nie ganz verstanden, was es mit den Raubtieren dann auf sich hat. Aber das ist ja auch nochmal dieser Aspekt, dass jedes Festival versucht, sein eigenes ganz charakteristisches Symbol in den Preis mit einzuflechten. Und ich bin hier eben eingeladen vom Festival, aber natürlich ist so eine Einladung auch immer mit der Erwartung oder in dem Fall sogar dem Vorab so Versprechen von einer sehr umfassenden Berichterstattung verbunden. Also wer für Variety schreibt, der muss dann vielleicht nur 3 Kritiken machen, aber ich schreibe hier für 2 verschiedene Magazine und habe denen halt 4 Kritiken pro Tag versprochen. Aber ihr kennt mich ja, das habe ich geschafft.
Ha. Oh Gott. Ja,
ja für aber auch für jeden Einladungstag. Also die haben mich für 6 der 8 Tage eingeladen. Das ist auch hier, das hier geht hier 8 Tage. Die meisten Festivals sind ja 10. Ich habe dann noch die anderen 2 Tage einfach rangehängt. Aber das zählt natürlich nur, das rechne ich nur für die Einladungstage. Ja, wenn ihr mehr wollt, müsst ihr mich einen Tag mehr einladen.
Das wäre eigentlich ganz schön, weil heute ist ja auch noch die Preisverleihung dann und so weiter. Dann bist du schon wieder auf dem Weg nach Hause, oder?
Ja, aber andererseits, also die Preisverleihung, ich meine hier, das ist so ein Ding, ich hätte ja einfach noch jetzt bis zum Abend bleiben können und dann einfach nach Hause rüberfahren nach Prag, ne? Das wäre jetzt kein Problem gewesen, aber ganz ehrlich, man kommt ja ganz nah sowieso meistens nicht ran, sonst sieht das nur so wie in Cannes oder so aus einer gewissen Distanz oder auf einem Bildschirm oder man steht halt irgendwo und sieht de facto die Bühne nicht, auch wenn man theoretisch davor ist. Dann sind hier auch nicht so die ganz großen Stars, ne? Man kriegt ja vorher auch diese Listen, klar, hier sind Vicky Krieps, Stellan Skarsgård, aber
Dakota Johnson,
genau, aber das sind großteils Leute, die man entweder auf anderen Festivals schon gesehen hat oder die jetzt nicht so einen Nimbus haben und dann war es mir halt persönlich auch nicht so wichtig, deswegen da zu sein.
Ich wollte dich auch noch fragen, Lida, also wir können gleich noch darauf zu sprechen kommen, was es hier noch für Sektionen gibt vielleicht, um das ganze Paket mal zu Ende zu schnüren, aber es gibt ja hier auch was so ein bisschen Spezielles für dieses Festival, es gibt diese Trailer, also wenn man in öffentlichen, ich weiß nicht, wie viele öffentliche Screenings du hattest, aber
ja,
ein paar vielleicht?
Ja, ich hatte ein paar und da gibt es tatsächlich so eine Art Karlo Vivari Trailer, wo das Festival nicht so wie andere Festivals, die dann einfach nur so ein kurzes Intro haben, tada, Palme, willkommen in Cannes und tschüss, sondern es gibt so Kurzfilme, die verschiedene Persönlichkeiten, die den Hauptpreis hier, den Crystal Globe bekommen haben oder auch Ehrenpreise.
Lifetime Achievement oder so, genau.
Genau, die damit geehrt worden sind. Tatsächlich ist ja lustig, also Personen, die damit geehrt worden sind. Ich habe auch einen Trailer gesehen und obwohl ich Johnny Depp nicht so mag, war das für mich der amüsanteste, wo dann nämlich so Johnny Depp kam und dann so Johnny Depp hat den Preis nie bekommen. Und das war aber halt witzig, weil denn diese Persönlichkeiten auch immer wirklich in diesen Kurzfilmen drin sind und diese Kurzfilme mehr so launig schräg sind. Also man sieht einfach nur Danny DeVito im Bett pennen und neben ihm dann irgendwann macht die Kamera so einen Seitschwenk und auf dem Nachttisch steht der Crystal Globe. Oder so eine tschechische Filmemacherin, ich habe jetzt ganz vergessen, wie die heißt, die dann so verschiedene zerbrochene Einzelteile mit Klebeband zusammenklebt und am Ende guckt sich das so an und ist dann so ein geflickter Crystal Globe und sie so, ja, geht, passt. Also solche Sachen halt. Und das ist durchaus, finde ich, sehr, sehr amüsant.
Ja, und auch recht hochwertig produziert, würde ich sagen. Die sehen schon ganz gut aus, diese Trailer, finde ich.
Ja, und vor allem, dass sie all diese Leute wirklich gekriegt haben. Ne? Es sind halt immer wirklich die Leute. Also einfach zu sagen, oh ja, hier haben wir eine Bildergalerie, kann jeder, aber die dann auch dafür herzuholen, das ist schon ganz nice.
Ja, es war wahrscheinlich so eine Art Anforderung. Ne? Du bekommst diesen Preis, aber du musst in diesem Werbespot auch irgendwie stattfinden.
Bestimmt, so unterschreibt man dann irgendwie. Ne? Also man sieht das zum Beispiel, ja, Javier Bardem, der Oblaten isst in so einem U-Bahnhof. Also das auch ganz nice.
Ja, und ja, immer so mit relativ viel Selbstironie und so. Also man macht auf jeden Fall was her, weil man dann schon das Gefühl dafür hat, okay, das ist das ist ein eigenes Ding hier, ne? Dieses Festival ist ja ganz schön. Ich habe auch von anderer Stelle gehört, manche Leute bezeichnen so also dieses Festival hier als Kant von Osteuropa so. Und
tatsächlich hatte es auch früher so diesen Nimbus. Es war wirklich eines der, also als Carlo Vivaro gegründet wurde, war es wirklich eines der allergrößten osteuropäischen Filmfestivals. Und es hatte halt nochmal diesen besonderen Nimbus, dass die auch Filme bringen wollten, die sonst im Ostblock nicht gezeigt werden durften. Also so einen rebellischen Nimbus. Und dass es von ganz vielen damals ganz jungen, aufstrebenden Filmemachern, so Miloš Forman und so und Jiří Menzel und so, die damals ja junge Typen waren, das hat das alles hier geprägt. Und so hat es schon so einen sehr starken Arthouse-Nimbus, dass viele, denke ich, das mit so auch so einer Art Nostalgie sehen. Und es ist so ein bisschen, also diese Brücke zwischen Ost und West damals gewesen.
Ja, und das lässt sich ja auch immer noch spüren. Ich will gerade daran anknüpfen, weil du gerade Miloš Forman erwähnt hast. Der ist ja auch gewissermaßen zu sehen, weil es gibt hier so eine Sektion Out of the Past. Und war das bei Out of the Past? Ja, ich glaube schon, dass da bestimmte Restaurationen gezeigt werden, ne? In 4K. Also ganz groß war dieses Jahr hier zum Beispiel Barry Lyndon, der ja, glaube ich, in Cannes Premiere hatte, ne? Also die 4K. Und ja, es gibt so Texas Chainsaw Massacre und so. Also es gibt, dann gibt es noch die Imagina, das ist so eine Art Experimentalkino, was man hier auch noch sehen kann. Habe ich ehrlich gesagt nicht so die Chance gehabt, aber es gibt hier, was man auch noch sagen kann, es gibt hier die Online-Mediathek, wo man echt vieles noch nachholen kann, wenn man das gerade nicht in den Terminkalender irgendwie reinbekommt, einen bestimmten Film. Also das ist sehr komfortabel. Es gibt noch Horizons, das ist so eine Art Best-of, ne? Das ist ja auch so eine Art Hybrid-Festival hier, ne? Also wir haben einerseits die Wettbewerbe und dann haben wir so ein Best-of von Berlin, Cannes, Venedig, Sundance.
Das ist halt so ein Ding, dass viele gerade der kleineren Festivals oder also nicht der ganz, ganz, ganz großen Festivals haben, dass sie so eine Kategorie haben, in der Filme laufen, die ein bisschen mainstreamiger sind und auf anderen Festivals schon liefen. Und das ist eben auch diese Horizons-Kategorie, wo ich aber tatsächlich auch viele sehr gute Sachen gesehen habe. Und das ist auch ganz schön, weil man da manchmal die Chance hat, etwas, das man auf einem anderen Festival verpasst hat, hier nochmal zu sehen.
Ja, ich war auch begeistert. Also auch wenn ich nicht die Chance hatte, die jetzt nochmal zu sehen, aber zwei meiner Lieblinge aus Cannes, also Sirat und Resurrection, die liefen dann auch hier. Ich glaube, Resurrection, der wurde relativ spät hinzugefügt, weil die wieder das Problem hatten mit der Zensurbehörde und so weiter. Und ich habe auch mit Leuten vom Festival gesprochen, die gesagt haben, dass es nicht einfach so ist, okay, der Film wurde für Cannes zugelassen, jetzt ist es alles gut. Nee, in Tschechien müssen die ganzen Unterlagen nochmal ausgefüllt werden und so weiter. Und deswegen stößt manchmal so ein chinesischer Film auch erst wirklich in allerletzter Minute.
Auch in allerletzter Minute erst enthüllt wurde ja ein Wettbewerbsfilm, der iranische Wettbewerbsfilm. Genau, es gab einen und von Solail Biragi. Und dieser Film wurde auch erst ganz, ganz spät bekannt gegeben, aber nicht, weil die nicht wussten, dass er teilnimmt, sondern um die Teilnehmenden eben im Iran zu schützen. Und die Hauptdarstellerin bleibt auch anonym. Also wir sehen sie auf der Leinwand, auch ihr Gesicht und alles, aber ihr Name ist in keiner Form irgendwie bekannt gegeben und das heißt einfach immer nur von einer anonymen Darstellerin. Einfach um diese Leute nicht sofort wieder in Haft oder dergleichen wandern zu lassen.
Hast du da den Titel gerade parat?
Bidat.
Bidat, okay.
Genau, und das heißt übersetzt Aufschrei und tatsächlich stand an manchen, also manchmal stand der Titel auch als Outcry oder so da, aber allgemein wird der Film, glaube ich, mit dem iranischen Titel Bidat benannt.
Okay. Ist das ein Film, den du empfehlen kannst?
Ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Also er ist so wie viele iranische Filme. Gut, man sieht oft sehr, sehr, sehr hochwertige, ne? Denn so von Jafar Panahi's It Was Just an Accident zum Beispiel läuft ja auch hier. Und das ist ja eben ein Erstlingswerk, das jetzt noch nicht ganz diese Stufe erreicht hat. Aber man hat diese gleichen sozialdramatischen und systemkritischen Ambitionen. Und ich fand den auch sehr gut gemacht. Also es ist sehr vielversprechend. Jetzt nicht perfekt, aber was ich eigentlich am interessantesten war, dass der Film auch so Elemente hat von so ein bisschen so einer jugendlichen Liebesgeschichte. Und das eigentlich was ist, was man sehr selten aus dem Iran sieht. Also man hat ja fast immer diese sehr politisch belastete, tragisch-dramatische, kritische, systemkritische Sicht. Aber dann einfach nur mal so eine Story von zwei jungen Leuten, die sich kennenlernen und verlieben, das fand ich auch mal sehr erfrischend.
Wir könnten auch jetzt auf einen Film zu sprechen kommen, der eigentlich ein bisschen aus dem Raster fällt, weil ich könnte jetzt nicht sagen, warum der genau hier ist, außer vielleicht, weil man die Chance hatte, Dakota Johnson zu bekommen, aber das ist Materialist, ne? Das war jetzt kein Festivalfilm, sondern der lief vor ein paar Wochen jetzt schon in den USA, kommt in Deutschland, glaube ich, im August, kann das sein?
Genau, der hat in Deutschland, glaube ich, auch schon irgendwo Pressevorführungen oder so gehabt. Ich glaube, der ist in den USA sogar schon irgendwo im Stream, also eigentlich nicht so der typische Festivalfilm, weil es, wie du eben sagst, weder eine frische Premiere ist, noch irgendein Klassiker. Aber ja, der ist hier und es war halt der neue Film von der Regisseurin, die auch Past Lives gemacht hat. Genau, Celine Song. Und das war so ein bisschen der interessanteste Aspekt dieses Films.
Ja, die koreanisch-kanadische Regisseurin. Ich habe ja, glaube ich, damals für Movie Break Past Lives rezensiert, der mir gar nicht gefallen hat. Und ich kann nicht sagen, dass es hier bergauf geht mit diesem Film. Also man sieht schon, dass der Film, der war ja damals auch für Oscar nominiert, ne? Past Lives, also der hat einen sehr guten Buzz, der kam sehr gut an bei den Leuten. Jetzt, ich kann das nicht für mich behaupten, aber ich kann irgendwie schon verstehen, dass das ein universales Thema ist, das viele Leute irgendwie für sich einnimmt, so eine Dreierkonstellation. Und was hätte gewesen sein können in einem anderen Leben, wenn wir gewisse Entscheidungen anders getroffen hätten? In gewisser Weise setzt sich hier vieles fort, was sie da macht. Es gibt auch so bestimmte Stilelemente, die sich wiederholen, wenn es so Beobachtungen gibt von zwei Leuten, die nicht hören können, was in der Distanz gesagt wird von manchen Personen, aber die sie dann selbst synchronisieren, sozusagen in dem Moment und ihnen gerade Wörter in den Mund legen. Aber ja, was haben wir hier? Wir haben Dakota Johnson, sie ist eine Matchmakerin. Wir kennen das so ein bisschen aus diesem Will Smith-Film damals, ne, Hitch. Und sie arbeitet in New York, es verdient gar nicht so viel, aber sie hat halt mit der Elite zu tun, ne? Weil die Elite sucht die ganze Zeit nach dem passenden Match. Sie versuchen, ihren Partner zu finden, Partnerin. Sie versuchen zu heiraten. Und ich finde, wenn ich was Gutes über diesen Film sagen kann, dann ist es die erste Hälfte, weil da zumindest ein bisschen auf diesen ganzen Markt und so eingegangen wird, wie der dort funktioniert. Wir haben dann eben eine alte Liebe, mit der es nicht ganz funktioniert hat, der wird gespielt von Chris Evans und ja, er wird so vorgestellt als Bernie-Voter und als jemand, der aus der Arbeiterklasse kommt, aber richtig lernen tun wir über ihn jetzt auch nicht sonderlich viel, aber sie lernt eben durch ihren Job auf so einer Hochzeit auch noch die Pedro Pascal-Figur kennen. Das ist, was man in ihrer Branche nennt, so eine 10 von 10, also so eine Person, die es eigentlich gar nicht gibt. Also er ist natürlich, wir kennen ihn alle, ne? Er ist super attraktiv, er ist relativ groß gewachsen.
Er ist reich. Charmant, verständnisvoll, hat also quasi alle charakterlichen und materiellen und
äußerlichen. Unicorn, glaube ich, heißen die, oder?
Genau, also jemand, der alle Eigenschaften von Charme bis hin zum vollgeladenen Konto und sozialem Status mitbringt, die man sich theoretisch wünschen kann.
Mhm. Und der Film, ich finde, ein guter Aspekt, um zu beschreiben, wie heavy-handed dieser Film oft ist, ist schon die allererste Szene, wo sie, also es hat nichts mit unserer Welt hier zu tun, sondern wir sind in so einer Vor-Ur-Steinzeit, was auch immer, und wir sehen so, ja, was man bezeichnen könnte als den ersten Heiratsantrag aller Zeiten. So, wir sehen einen Mann, der also so eine Art Höhlenmensch oder so, und er bringt seiner Partnerin, seiner Frau, ich weiß nicht, was er ihr bringt, Fleisch oder Essen oder irgend so sowas.
Irgend so ein erlegtes Tier oder sowas, ja. War das.
Und dann legt er ihr so einen Blumenring an den Finger und das bezeichnet dann so die Zeremonie, die dort stattfindet und dann, ja.
Ja, und das zeigt uns aber auch gleich, wo das Problem von diesem Film ist, der eigentlich eine ziemlich interessante Grundidee hat, nämlich diese Frage, inwiefern Materialismus Partnerschaft bestimmt in so einer postkapitalistischen oder spätkapitalistischen Gesellschaft. Und das ist ja durchaus ein relevantes Thema, aber dass dieser Film, weil er selber so fest an seine alten Rollenbilder glaubt, und das ist ja auch ein super altes Rollenbild, das längst auch wissenschaftlich, archäologisch und anthropologisch widerlegt ist, der Mann ist der Jäger, die Frau wartet darauf und wählt den aus, der die fetteste Beute anschleppt oder der mit der größten Keule oder so ist. Und man weiß zum einen, dass es auf der einen und der anderen Seite nicht stimmt. Und dann nimmt der Film halt diese Prämisse des Materialismus niemals wirklich ernst, denn alle diese Charaktere, selbst der vermeintlich aus der Arbeiterklasse stammende hier Catering-Typ,
ja,
der
die
war
Chris Evans-Figur,
Chris
ich weiß es nicht,
genau,
wie er hieß, ja.
Der ist eigentlich Mittelklasse, der wird immer so als Arbeiterklasse hingestellt, aber eigentlich ist er auch schon Mittelklasse. Dakota Johnsons Figur ist schon an der Grenze zur Oberschicht, aber definitiv aus der privilegierten Bourgeoisie. Niemand dieser Leute hat wirklich Geldnot. Es geht eigentlich immer nur darum, dass man schon viel hat, absolut sozial gesichert ist und man will noch mehr. Und klar kann man immer noch mehr haben. Aber dieser wirkliche Mangel, diese wirkliche Frage jetzt, bin ich jetzt vielleicht auf Sozialhilfe oder total am sozialen Rand oder verliere ich wirklich was existenziell Notwendiges, wenn ich mich für den mir persönlich etwas näher stehenden Menschen entscheide, als für jemanden zu dem, der vielleicht ganz nett ist, aber zu dem ich keine besonders intensiven Gefühle habe, die wird hier niemals verhandelt. Da ist niemals sozialer Druck oder irgendwas greifbar. Und das wirkt dann halt auch alles sehr, sehr unaufrichtig und halt auch sehr konservativ. Dieser Gedanke, wer nicht seine irgendwie große Kindheitsliebe nimmt und dann sich für diese Beziehung entscheidet, der ist irgendwie oberflächlich. Denn wenn man wirklich unter Druck steht und keine Alternativen hat, dann ist das immer so leicht gesagt. Das ist halt eine völlig privilegienverblendete Perspektive, die dann auch noch mit sehr viel Konservativismus und sehr altbacken daherkommt.
Ich kann denen im Grunde nur zustimmen. Ich finde auch, also so ein ganz elementares Problem, Celine Song kann keine wirklichen Charaktere schreiben. Also ich weiß nicht, wie es dir mit Past Lives ging.
Also ich fand, Past Lives hat da mehr Potenzial und mehr interessante Aspekte, war auch allgemein besser inszeniert, aber hat im Prinzip an ähnlichen Problemen gekrankt. Also zum Beispiel, dass die Handlung sich von der Prämisse niemals wirklich weiterentwickelt, sondern immer auf der Prämisse rum.
Ja, genau, genau. Und da war ja auch schon, also sie ist dann nicht gerade subtil. Ich weiß noch, in Past Lives gab es dann diese Bifurcation, ne? Diese Gabelung der Wege und ja, diese Jugendliebe geht den einen Weg und sie geht den anderen Weg. Und ich habe mich daran immer so gestört und so ging es mich ja auch oft. Aber hier war auch einfach das Problem, wir haben diese Pedro Pascal-Figur und mir war ja die ganze Zeit bewusst, also wir lernen ja gar nichts über ihn, ne? Also er wird jetzt nie zum Charakter, aber die Narration lässt es so darstellen, als würde es einem wie Schuppen vor den Augen fallen, als sie irgendwann feststellt, ja, ich liebe dich ja gar nicht und du liebst mich nicht, weil wir kennen uns ja gar nicht und so weiter. Ja gut, aber das habe ich ja die ganze Zeit gemerkt. Also das war ja irgendwie, hat der Film es nicht geschafft, es so besser zu verbergen oder so. Das war jetzt nicht so, dass ihre Liebeseintracht oder so, dass sie uns total alles hat vergessen lassen oder so.
Ja, abgesehen davon ist das ja auch völlig so oberflächlich gedacht und man kann sich ja zum einen auch kennenlernen und zum zweiten hatte sie diese Chris Evans-Figur ja sogar schon als Partner und es hat nicht geklappt und diesem, dass es damals eben offenbar nicht geklappt hat, dem wird überhaupt gar keine Bedeutung beigemessen.
Genau.
Da könnte man ja nur wirklich sagen, also wir haben es probiert und es funktioniert halt einfach nicht. Aber dass man dann trotzdem einfach nur das so hinstellt, da werden ja auch die Gefühle der Leute einfach negiert. Und das nimmt dem Film dann auch jede emotionale Substanz. Ich musste tatsächlich einfach nur von dieser Grundkonstellation, dass Frauen, also in dem Fall auch Männer, aber vorwiegend Frauen eben einen reichen Mann suchen, so ein bisschen an zwei ältere Filme gucken, die denken, die aber im Vergleich zu diesem so wesentlich moderner scheinen, nämlich Gentlemen Prefer Blondes und Who Wants to Marry a Millionaire, mit Marilyn Monroe und Who Wants to Marry a Millionaire eben auch mit Lauren Bacall sehr prominent besetzt. Und diese Filme gehen da zum einen, obwohl sie aus den 50ern sind und wesentlich lockerer komödiantischer inszeniert, mit mehr Realismus ran, aber auch sogar mit mehr Toleranz. Weil zum Beispiel Marilyn Monroe sowas sagt wie a man being rich is like a girl being pretty. You don't marry him because of that, but it sure does help. Und einfach dieser Punkt, dass diese Faktoren wie Geld oder Aussehen wirklich was damit beitragen, zu wem man sich überhaupt hingezogen fühlt. Es ist ja gar nicht so, dass man sich neutral verliebt in irgendwie Charakterkärtchen und dann sieht man, oh, der sieht schön aus oder nicht, sondern dass das alles eine Mischung ist und den Leuten oft gar nicht bewusst ist, dass sie jemanden nur wegen des Aussehens oder wegen des Geldes lieben, sondern sie wirklich glauben, das ist der Mensch, dem ich zutiefst ergeben bin.
Ja, ich glaube, die Sachen, die ich zumindest noch positiv erwähnen kann, ich mochte diese Sache, aber das ist mehr so eine phänomenologische Beobachtung, ne? Dieser Trend, dass manche Leute sich so die Beine brechen lassen, damit sie ein paar Zentimeter mehr rausholen können, so, und dass offenbar so ein paar Inches mehr auf dem Datingmarkt so einen riesen Unterschied machen können. Also ich mag solche Aspekte, solche Beobachtungen schon ganz gern, aber ja, der Film als Ganzes hat für mich, und die Inszenierung, die du hast vorhin schon gesagt, ne, Past Lives ist schon noch besser inszeniert als dieser Film auf jeden Fall. Man merkt bei diesem Film einfach, dass die kommerziellen Beweggründe auch deutlicher an als ihrem vorigen Film. Können wir nicht empfehlen, glaube ich.
Nee, tut halt keinem weh, aber braucht auch keiner.
Ja. Ich wollte dich fragen, Lida, ich habe jetzt gar nicht so viel von der Crystal Competition gesehen. Ich habe mich halt mehr auf diesen Proxima-Wettbewerb fokussiert. Ich kann auch, hier ist ja gerade niemand, ich kann auch sagen, wir haben in der Proxima-Fipreski-Jury Avant-Après ausgezeichnet, dieser belgische Film Before-After. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, den habe ich tatsächlich gesehen, ja.
Mochtest du den?
Ich fand, er hatte ganz interessante Ansätze, hätte dem jetzt aber keinen Preis gegeben. Also der war bei mir mehr so mittelmäßig bis naja. Ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie schlimm, aber für mich lief der dann auch ein bisschen so ins Leere. Aber ist jetzt okay. Und ich müsste jetzt auch wirklich nochmal auf das Programm gucken, zu sehen, was eigentlich alles in der Proxima Competition drin war.
Könnt jetzt noch ein paar Titel nennen, die da auch liefen. Also zum Beispiel How Come It's All Green Out Here, den mochte ich sehr gern. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, Jury ist kompliziert, ja. Man, also da irgendwie einen Kompromiss zu finden, wo sich alle zumindest nicht total auf den Schlips getreten fühlen, das ist gar nicht so einfach, ne? Wir haben jetzt auch, es war nicht so eine Entscheidung, wo alle Leute gleich einverstanden waren, sondern es war die Entscheidung, die am wenigsten Narben hinterlassen hat, sozusagen.
Das kleinste Übel. Ja, das ist dann halt so oft so, so ein bisschen wie beim Essen, ne? Und dann gibt's am Ende Nudeln ohne alles. Aber jeder ist dann mit seinen Allergien oder religiösen und persönlichen Vorlieben so, ja, gut, man kann's essen.
Aber ich will auch sagen, also für mich persönlich war das mein Liebling, aber das ist auch einfach, weil ich die Sektion generell nicht so super stark fand. Aber ja, von denen, die ich dort gesehen habe, war das schon mein Lieblingsfilm. Deshalb, ich war damit schon zufrieden, dass wir diesen Film ausgezeichnet haben. Also vielleicht nur ganz kurz. Das ist eine Art Hybridfilm. Wir sind zwischen Dokumentation und Fiktion. Zwei Männer lernen sich ganz am Anfang auf so einer Autofahrt kennen. Der eine nimmt den anderen mit zum Haus seiner Eltern und sie stellen dort fest, was eint die beiden eigentlich? Oh, es ist dieser kahle Haaransatz, ne? Also das Haar wird lichter und lichter. Und was macht man da heute im westlichen Europa? Man bucht den Flug nach Istanbul, ne?
Genau,
man lässt sich
dann so Haarzellen implantieren. Und das wurde ja tatsächlich auch in einer richtigen Klinik gefilmt. Und ich fand, das waren tatsächlich auch die stärksten Aspekte des Films, dass sie sich diesem Thema von kosmetischer Operation, gerade auch bei Männern, was noch mehr, ich würde vielleicht sagen, vielleicht nicht tabuisiert, aber doch nicht so im Bilde ist wie bei Frauen, dass sie sich dem auch nähert und ganz neutral da ist und da gar nicht drüber irgendwie richtet, sondern das wirklich realistisch zeigt, wie diese, also fast dokumentarisch eigentlich, wie diese Prozedere verlaufen.
Ja, und was ich an dem Film so mochte, ist, dass hier, es ist irgendwie Fiktion, aber es passieren ja reale Dinge, ne? Also die Leute haben am Ende wirklich eine neue Haarlinie und so weiter. Wir haben auch die Politik, die sich einmischt. Also sie sind auf so einer Demonstration, nicht wirklich die Demonstration, eher so einer Feier, so einem öffentlichen Meeting, wo die Leute halt auf den Straßen sind, weil gerade Erdogan gewählt wird, wie auch immer man darauf blicken möchte. Und also das Reale dringt immer wieder ein in die Fiktion hier irgendwie. Und was ich auch mochte, ist der Aspekt von Sprache. Also sie sind da immer in so einem Behilfsenglisch eigentlich unterwegs in der Türkei vor Ort. Und es wird auch so eine Art Travelogue dann vor Ort. Und was ich ganz besonders mochte, ist, dass die beiden Männer sich mehr und mehr annähern. Und es gibt eine homosexuelle Annäherung hier, die aber, es gibt da gar keine, also die sind ungefähr in ihren 40ern oder so, Anfang 40er würde ich sagen. Und die sind, es gibt gar keine Toxizität oder so. Es gibt jetzt nicht, wo man nochmal markieren muss, okay, wir sind uns gerade unserer bewusst und das geht doch eigentlich nicht oder so. Nee, das wird alles weggeworfen. Es ist einfach sehr intim, es ist sehr schön, es ist sehr tender, also wie man auf Englisch sagen würde. Und dann aber gleichzeitig das irgendwie auch versteckt wird, wenn sie in der Türkei ist, in der Öffentlichkeit, wenn sie in der Öffentlichkeit sind. Und das wird aber auch nicht thematisiert. Also ich mag, dass der Film das so handhabt. Es gibt so Selbstverständlichkeiten, die sich einfach aus der Erzählung heraus erschließen. Und ich mochte das schon sehr gern. Aber ja, wenn wir zum zum Hauptwettbewerb zu sprechen kommen.
Da habe ich tatsächlich alle gesehen. Mhm. Und ja, es war eine sehr wilde Mischung. Also man hatte zum Beispiel auch eine Dokumentation mit da drin, die wir, da ging es um die Naturzerstörung in der Ukraine durch die russische Invasion, mhm. die also formell sehr gut gemacht war, wichtiges Thema. Dann eben, also was hatten wir hier, Broken Voices, ein Film, der sich diesem Prager Die Bambini-Skandal, der besonders hier in Prag und das war ja ein Prager Chor damals, das war in den 90ern, wer schon ein bisschen älter ist, der erinnert sich vielleicht noch ganz, ganz vage daran, es gab da diesen Prager Kinderchor, der auch aktiv war tatsächlich bis Anfang der Zeros, also bis 2004 oder 2005 und da hatte dann der leitende Chormeister über wirklich Jahrzehnte hinweg. Offiziell war denn die Rede von 50 Fällen, aber waren wahrscheinlich hunderte Mädchen in diesem Chor und Kinder, die er missbraucht hatte. Oh. Und davon wurde jetzt so eine fiktive Adaption gemacht. Also der internationale Titel ist Broken Voices. Der Originaltitel ist, also übersetzt denn Choir Master, der sich dem annähert. Aber da war ich sehr, ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast.
Ich habe den nicht gesehen, aber ich hatte sehr viel Buzz wahrgenommen. Was ich jetzt, wo ich höre, worum es geht, fast ein bisschen komisch finde.
Ja, ich war da auch sehr gespalten, denn der Film ist erst gut gespielt, er ist sehr ästhetisch, sehr gut inszeniert. Also er hat da durchaus eine handwerkliche Qualität und auch so eine Art, also traumähnliche Retro-Atmosphäre, gerade auch dieser historische Moment, das spielt ja irgendwie dann so 91, 92, das ist gerade dieser Moment, als zum einen der Ostblock ja gekippt war, wir hatten 89 den Mauerfall und da hat sich dann die Tschechoslowakei hat sich dann ja nachdem die SU fiel und Tschechoslowakei nicht mehr Teil der SU war, hat sich die dann wieder in Slowakei und Tschechien abgespalten. Das war aber ein friedlicher Prozess, so ein bisschen das Gegenteil von einer Wiedervereinigung. Ne? Alles lief friedlich ab, es kam nicht zur großen Eskalation, die man gefürchtet hat. Und dass diese politische Parallele im Hintergrund besteht zu dieser Coming-of-Age-Story, auch so ein bisschen von einem jungen Mädchen, sie ist so etwa so 14, 15 und gerät dann immer mehr unter diesen immer mehr übergriffig werdenden Einfluss dieses Chorleiters, der natürlich ihr auch ganz viel bieten kann. Ne? Der Chor, der macht Touren in den Westen und das ist natürlich das gelobte Land für all die hier in nur so einem kleinen tschechischen Ort gelebt sind, einmal nach New York zu kommen, das ist die große Welt. Und natürlich auch zusammen sein mit gleichaltrigen Mädchen und all das. Aber für mich war das sehr problematisch, weil zum einen diese ganze Ästhetisierung letztendlich auch dazu führt, dass dieses Thema des Missbrauchs also fast schon erotisiert wird. Mm. Und das fand ich extrem problematisch. Man hat keine einzige Szene, wo man wirklich sieht, wie schlimm dieser Übergriff ist, wie sie darunter leidet, sondern es wirkt dann fast sogar so, dass diese Mädchen diesen Chormeister, der auch wesentlich attraktiver und enigmatischer besetzt wurde. Also wenn man sich Fotos des realen Menschen anguckt, das war kein attraktiver Typ, wo man sagt, oh, in den verliebt sich jetzt ein junges Mädchen. Aber der Schauspieler und wie er gespielt wird, der sieht durchaus so aus. Und dass da eben auch so eine Schwärmerei aufgebaut wird und mehr impliziert wird, oh, hier hat eine ungünstige Grenzüberschreitung stattgefunden. Aber dass es eben in der Realität ganz anders war. Dass es wirklich eine ganz gewaltvolle Übergriffigkeit war und auch mit ganz viel Erpressung und Drohung einherging und nichts irgendwie Romantisiertes, wo jemand, der vielleicht noch nicht ganz volljährig war, ein bisschen zu früh Sex hatte. Das sieht man einfach nicht. Und es gibt in diesem Film auch, es gibt im Drehbuch, Regie, Kamera, es gibt keine einzige weibliche Perspektive da irgendwo drin. Und dieser ganze Film übernimmt quasi diese Situation, dass wir hier einen Regisseur haben, der die Kontrolle über diese ganzen jungen Schauspielerinnen hat und dann dafür jetzt als Genie gefeiert wird oder als toller Künstler. Und das, was daran gut ist an dem Film, ist aber eigentlich deren Leistung. Und das Gleiche ist ja eigentlich bei der Chorkonstruktion, dass wir hier den Chormeister hatten, der als toller Impresario gelobt wurde. Aber wer hat denn gesungen? Das waren ja die Mädchen. Das war ja nicht er. Er hat ja keinen einzigen Ton gesungen. Und vielleicht hätten auch noch Dutzende andere den Chor ähnlich dirigieren können. Also, dass der Verdienst von Frauen eben Männern zugeschrieben wird und völlig von denen abhängig gemacht wird. Und das finde ich, gibt dem Film einen sehr unangenehmen Unterton und macht ihn auch sehr problematisch. Und tatsächlich hatten wir hier mehrere Filme. Es gab auch einen spanischen Film, When a River Becomes a Sea, ebenfalls in der Crystal Globe Competition.
3 Stunden oder so, ne?
Genau, sehr, sehr lang. Und da war eben eine ähnliche Konstellation, wo sich ein Regisseur die Perspektive eines missbrauchten Mädchens aneignet. Und das habe ich an noch in 2, 3 anderen Filmen, die mir jetzt auch nicht alle vom Titel einfallen. Aber diese Konstellation kam hier immer wieder. Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Ich würde nicht sagen, dass niemals ein Regisseur eine weibliche Perspektive, wo es um Missbrauch oder so geht, inszenieren darf. Aber es sollte nicht die Norm sein. Und es muss definitiv, wenn man es macht, muss es mit sehr viel Sensibilität und richtig gemacht werden. Und diese Filme haben es eben nicht richtig gemacht.
So viele Anknüpfungspunkte, die ich jetzt daran hätte. Zum Beispiel natürlich, ich muss immer wieder daran denken, einer meiner Lieblingsregisseure, Abbas Kiarostami, ne, da ist er dann später auch durchgesickert, dass er sich die Geschichten seiner jungen Darstellerin einfach geklaut hat für seine Filme. Und das ist eine Sache, die nie groß thematisiert wurde in den letzten Jahren, einfach weil er so ein Household Name ist, ne? Und die Leute wollen dieses Antlitz seiner Größe und so, seine Schaffens irgendwie nicht zerstören. Aber andererseits musste ich auch noch an zwei Dinge denken. Zum einen, es gibt ja diesen norwegischen Film hier, Don't Call Me Mama.
Genau, der.
Wo es ja auch so relativ ähnlich ist, ne? Über den will ich gar nicht so viel Worte verlieren, aber da geht's um eine Frau, die sich, also eine, ich will sie nicht Bürgermeisterfrau nennen, aber ich mache es einfach, um zu zeigen, dass sie
privilegiert, weiß, hat Status in Norwegen und gerät
genau,
in
so einer Kleinstadt.
Affäre. Genau.
Ja, und sie ja gerät in eine Affäre mit einem Geflüchteten.
Genau, der gerade 18 Jahre alt ist und für den auch da wirklich alles auf dem Spiel steht, wenn er ist nämlich, glaube ich, schon in einem Schengen-Land abgeschoben worden. Das heißt, er kann in den Schengen kein Asyl mehr beantragen. Es gibt diese Regelung, wenn ihr in einem Schengen-Land abgeschoben worden seid, dann könnt ihr mal in einem anderen kein Asyl beantragen. Mhm. Deswegen jetzt Norwegen.
Was hat er also gemacht? Er hat seinen Namen geändert, damit er da einen neuen Antrag stellen kann, sozusagen. Und sie hat auch im Hinterkopf, dass ihr Mann eine Affäre hatte und ist nicht klar, inwieweit das ihre Entscheidung beeinflusst, aber es gibt eben diesen Machtmissbrauch auf jeden Fall, der da stattfindet, wenn sie sich an diesen jungen 18-Jährigen ranwirft, der halt total hilfebedürftig ist und so weiter. Ich will über den Film gar nicht so viel reden, weil ich den sehr, sehr ärgerlich fand, aber ich glaube, es macht ein bisschen was aus, ob man den Film ironisch versteht oder nicht, weil ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, diese, was du vorhin angesprochen hast bei Broken Voices mit diesem Art Glamour, mit der diese Liebe inszeniert ist, das findet ja da auch so auf 180 so statt. Und
ja, absolut. Ich habe nämlich auch ein Interview mit der Regisseurin und tatsächlich ist der Film auch nicht ironisch gemeint.
Ist nicht ironisch gemeint.
Nee. Also
okay.
Das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich
weil
da
der ist
irgendwie
schon
nachhaken
böse
wollte.
Auch, ne, am Ende.
Ja, und tatsächlich ist er aber auch auf eine gewisse Weise ambivalent, weil er nämlich so suggeriert, dass so ein paar Dinge, die denn der Geflüchtete macht, also Amir ist sein Name, um einfach nur versucht, sich irgendwie zu retten. Weil es ja wirklich, es geht ja um ihrem Leben und Tod. Das wird dann auf eine Ebene gestellt mit den wirklich perfiden Dingen, die sie tut. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Unterschied, was für die beiden auf dem Spiel steht. Bei ihr wäre es vielleicht so, dass ihr Ruf angeknackst wird und letztendlich ja verdienterweise angeknackst, weil wenn das rauskommt, sie hat es ja getan. Es ist ja keine unberechtigte Anschuldigung. Und das wird auf eine Stufe gestellt, als ob das bisschen, was er macht, genauso schlimm wäre, wie jemanden quasi an den Tod auszuliefern.
Ja, ja.
Und das ist halt, das hat halt überhaupt gar keine Relation mehr. Und dann eben auch, was du sagst, wie diese, gerade diese erotischen oder erotisch gemeinten Szenen so richtig so fast Softporno. Ja, es hat fast so ein Softporno mit schwelgender Musik und Beleuchtung und allem. Und das soll dann halt auch romantisch wirken. Und man merkt nie, dass hier eigentlich ein Übergriff passiert. Und jemand, der total in einer absoluten Abhängigkeitssituation ist und mega verwundbar, eigentlich völlig ausgebeutet wird.
Mhm. Ich muss dem zumindest zugutehalten, dass er mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, aber ich war davon einfach irritiert. Ich weiß nicht, ob ich dem noch irgendwas Positives abgewinnen kann, aber meine erste Reaktion war auf jeden Fall, dass ich den ganz scheußlich fand. Auch man muss ja vielleicht denken an sowas wie Catherine Breillat, ne?
Ja, ich muss doch an Michel Frankos Film tatsächlich denken,
ja,
Dreams.
Genau, wollte ich nur mal erwähnt haben, weil das so ein Anknüpfungspunkt war, für mich zumindest von dem, was ich über Broken Voices gehört habe. Zum anderen, du hast ja jetzt auch Tschechien erwähnt, so, ne, wir sind in Tschechien und wir können auch über tschechisches Film reden. Ich weiß nicht, ob du diesen Summer School 2001 gesehen
hast. Den habe ich auch gesehen, ja. Ich habe ja einiges gesehen. Das war so die erste, Duc Duong, glaube ich, heißt der Regisseur. Das war die erste vietnamesisch-tschechische Koproduktion und auch der erste tschechische Film, der wirklich aus authentisch vietnamesischer also tschechisch-vietnamesischer Perspektive, es gibt ja eine sehr große vietnamesische Community, der so inszeniert wird, was eigentlich schon für sich irgendwas aussagt. Es gab ja auch die anderen, eine Doku, die ich nur kurz erwähnen möchte, nämlich The Czech Film Project, wo verschiedene Regisseure so darüber geredet haben, was ist eigentlich tschechisches Kino. Und da war dieser vietnamesisch-tschechische Regisseur die einzige nicht weiße Person. Ja, ja. Mhm. Und das ist eben jetzt sein Debütfilm, sein Spielfilm, was eigentlich schon ganz viel aussagt, hat eigentlich nur dieses eine kleine Werk gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, als diese Doku gedreht wurde, da hatte er nur ein paar Kurzfilme. Und dass man ihn da reingenommen hat, zeigt eigentlich, wie dringend die eine Diversität darstellen wollten, die eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist.
Ja, ja. Und der Film selbst, also ich habe eher so Gemischtes gehört, aber ich habe halt gehört, dass der aus diesem Beweggründen sehr, sehr wichtig ist, weil er halt was darstellt, was total unterrepräsentiert ist, was gar nicht repräsentiert ist.
Der Film ist wichtig, genau, weil er diese Perspektive zeigt und da auch ab und zu ein paar interessante Einblicke gibt, aber dann werden die halt nie vertieft und das führt dann manchmal leider dazu, dass der Film in einem Klischee hängen bleibt und der will halt auch ganz viel. Der will Krimi sein, der will queeres Drama sein, der will Coming of Age sein, der will ein Kinderfilm sein und der schwankt dann halt zwischen von einer Perspektive zur nächsten, hat dann auch noch so eine dreigliedrige Struktur, wo man die Handlung aus der Sicht drei verschiedener Charaktere sieht und das zerreißt den halt einfach. Also weniger wäre da mehr gewesen und dann hätte man sich da auch viel mehr drauf einlassen können. Es wäre einfach, denke ich, interessant gewesen, einfach nur zu sehen, wie lebt diese vietnamesisch-tschechische Familie, die jetzt alle gerade, die jetzt eigentlich zum ersten Mal zusammen sein kann. Wir haben da einen Vater und eine Mutter und zwei Söhne und der ältere Sohn, der musste halt die Jahre über in Vietnam aufwachsen, obwohl er in Tschechien geboren ist. Was für mich auch so ein Rätsel war. Warum hat er nicht die tschechische Staatsbürgerschaft, wenn er hier geboren ist? Da hätte halt einfach ein bisschen mehr erklärt werden können, dass man besser versteht, wie das System funktioniert. Und diese Wiedervereinigung, dass er dann eben nach Jahren hergeholt werden kann nach Tschechien, weil sie jetzt das Geld haben, um ihn da auch seinen Aufenthaltsantrag und alles zu machen und sein Sozialleben zu sichern, das ist dann alles etwas dramatisch.
Ja, es waren so die tschechischen Sachen, die auf jeden Fall dann relativ groß hier besprochen wurden, oder? Ich wollte noch aus meiner Sektion, also diese Proxima-Sektion, erwähnen, einen serbischen Film von Nikola Lesalj, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. How Come It's All Green Out Here? Ist ein autofiktionaler Film. Haben wir natürlich schon vieles gehabt, so in den letzten 10, 20 Jahren. Hat aber sehr, sehr viele interessante, Details. Ist sehr gut geschrieben, finde ich. Es geht um einen Regisseur, der den gleichen Namen trägt wie der Regisseur des Filmes. Nikola. Und, er findet sich hauptsächlich auf irgendwelchen Werbesets wieder, weil er eben versucht, Geld zusammenzukriegen für seine eigentlichen Filme, die er machen möchte. Und es ist eine Konstellation, die man schon oft gesehen hat. Also er muss dann eben für eine Beerdigung zurück in seine, die Heimat seiner Eltern, seiner Familie. Und das spielt alles an der serbisch-kroatischen Grenzregion. Und da weiß man natürlich, da ist allerhand kultureller Ballast, geschichtlicher Ballast, der dort irgendwie in den Köpfen der Menschen noch stattfindet. Und ich mochte einfach, dass der Film so ein richtig gutes Gefühl dafür gibt, wie das ist, dort wieder zu landen. Und irgendwie will man dazugehören, wenn man sich wieder dort aufhält. Aber man kann einfach gar nicht, ist gar nicht so, weil die Leute einem gegenüber bösartig sind oder so, sondern man merkt einfach, es gibt bestimmte Dinge, an die die Leute dort gewöhnt sind und man dringt gar nicht durch in diese Tiefe, ne? Weil man ist dann da 2, 3 Tage oder so und man erinnert sich an bestimmte Dinge aus der Kindheit, aber es gibt einfach so ein Selbstverständnis, das die Leute dort haben, das für den Protagonisten nicht so erreichbar ist. Und der Film hat viele tolle Einfälle, auch auf so einer Drehbuchebene. Der Protagonist hat zum Beispiel so ein Nike-Sweatshirt und er tapet sich das Nike-Swoosh zu, weil er nicht für die Marke Werbung machen will, was ja interessant ist, weil das ja irgendwie sein Geschäft auch ist, womit er Geld verdient. Er hat so eine ganz besondere Beziehung zu seinem Vater, den er irgendwie sehr lieb hat, aber zu dem er auch nicht mal so durchdringt und mit dem er so bestimmte Meinungsverschiedenheiten hat, die einfach so im Raum verhallen und irgendwie verbleiben und nicht aufgearbeitet werden können. Und ja, es gibt so kleine Sachen wie, er kauft sich einen Karawan oder so, sagt so zu seinem Vater fast ein bisschen voller Stolz, ich habe so einen alten Mechaniker gefunden, der wird den wieder herstellen. Und sein Vater ist aber auch so skeptisch. Ja, was macht ihr eigentlich, wenn diese alten, guten Mechaniker, wenn es sie nicht mehr gibt, ne? Und da habe ich mich schon echt auch ertappt gefühlt, weil das ist so die Realität, in der ich bin, dass viele meiner Freunde, also und ich schließe mich da hundertprozentig mit ein, ich weiß nicht, wie man viele Dinge repariert, ja. Ich weiß nicht, wie man so diese ganz praktischen Dinge im Alltag macht, aber ich kenne so diese ganzen alten Haudegen, ja, die das von Grund auf gelernt haben und die das einfach, die auch aus einer anderen Generation kommen und die einfach wissen, wie diese ganzen Dinge funktionieren. Und ich glaube, dieses Verlorensein hat der Film da schon sehr gut eingefangen. Also ja, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast.
Nee, noch nicht. Ich habe ihn aber noch im Stream. Das heißt, er ist ja auch in dieser Mediathek. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich durchaus Lust gekriegt, den noch nachzuholen.
Oh, cool.
Weil manchmal weiß man den ja auch gar nicht. Man sieht ja die Filme oft nur vom Titel und weiß wenig darüber. Und dann ist es auch schwer einzuschätzen, welcher ist jetzt der sehenswert.
Und so viel subtiler Humor. Also er ist am Set und es geht irgendwie um Strudel. Ist so eine Strudelwerbung. Und er ist so einer Schauspielfamilie halt so am Frühstückstisch oder so. Der kleine Junge hat die ganze Zeit so ein missmutiges Gesicht und er fragt sich, hey, was ist da los? Und stellt sich heraus, der Junge hat die ganze Zeit diese Strudel gegessen und muss sich eigentlich fast schon übergeben und so. Naja, also How Come It's All Green Out hier von Nicolas Lesage. Wir sind ja relativ weit fortgeschritten. Gibt's Filme, die du noch empfehlen würdest?
Ja, einen habe ich gesehen und zwar, ich glaube tatsächlich, das war vorgestern, aber egal, jedes Zeitgefühl verloren. Und über den wusste ich fast nichts. Er lief, außer dass er schon in Cannes lief und ich war wirklich, also so schwer beeindruckt war ich selten von einem Film, nämlich My Father's Shadow.
Oh ja.
Grandios. Er handelt eben von einer Jugend in Lagos oder am Rande von Lagos aus der Perspektive des Filmemachers, der da auch ganz stark autobiografisch agiert, seine Kindheit mit seinem kleinen Bruder und seinem fast immer auf der Arbeit in Lagos abwesenden Vater inszeniert. Eben in Nigeria spielt das. Ja, gerade an diesem Moment, wo diese Hoffnung ist, dass das Militärregime durch eine demokratische Wahl gestürzt oder abgesetzt werden könnte. Und man weiß natürlich historisch, dass das nie passiert ist, ne? Dass sich all diese Hoffnungen der Leute zerschlagen. Aber vor diesem Hintergrund schafft der Film es eben, ganz, ganz viele Elemente zu vereinen. Also so Coming-of-Age-Geschichte, Familiendrama. Wir haben so einen Film, der gleich universell ist, aber auch einen sehr spezifischen Ort, eine sehr spezifische Zeit ganz präzise darstellt. Wir haben diesen politischen Hintergrund. Wir haben auch einfach so ein Lebensporträt. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn es ein bisschen bedrückend ist, aber ich denke, es ist einfach eine Realität, dass viele Leute gerade in Europa vermutlich die Gedanken haben, wenn man so Lagos in den, ich glaube, das sind so die 80er oder so, ne, oder...
Ja, den genauen Zeitraum habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf.
Also, dass da viele Leute so denken, oh, Anfang der 80er oder Ende der 70er in Lagos, da haben die wahrscheinlich in Lehmhütten gelebt. Und natürlich ist das eine boomende Metropole, in der, also die alle technischen Neuerungen hat, die man auch in der Zeit in, was weiß ich, USA, Europa und so weiter gehabt hätte. Aber dass man eben da wirklich so ein Gefühl einfach kriegt, wie das Leben dieser Leute da abläuft. Also, das, was die essen, wie die Infrastruktur ist. Das ist einfach wirklich sehr, sehr lebendig und dazu dieser wirklich intensive, emotionale Familienhintergrund mit ganz vielen subtilen Elementen, die oft erst an einem späteren Punkt in der Handlung sich wirklich in ihrer Tiefe enthüllen. Und das war wirklich ein Film, von dem ich nicht viel erwartet habe, außer ein durchschnittlich solide gemachtes Drama und der mich wirklich ganz tief bewegt hat.
Naja, und was ich an dem Film auch sehr mochte, war die Sprache, ne? Weil wir haben schon so ein paar Filme in den letzten Jahren mal gesehen aus Nigeria. Aber meistens verhalten sie sich schon so, dass sie in so einem Standard-Englisch bleiben. Und hier, man braucht wirklich teilweise die Untertitel, weil das so eine bestimmte, ja, ich weiß nicht, ob es eine Art Dialekt ist oder so, aber man kann nicht alles verstehen, wenn man diesen, also ich finde, man kommt immer mehr rein, ne, je mehr man hört davon, aber man muss erstmal reinkommen in diese Sprache und ich mag das sehr gern, dass es relativ ungeschliffen ist, so was die Sprache angeht, also nicht für eine westliche Perspektive nochmal aufbereitet und so. Und ja, besonders diese Szene am Strand ist ja wunderschön, ne?
Ja, also der Film hat auch ganz viele Elemente, die sowohl organisch wirken, als auch symbolisch, wenn zum Beispiel die Söhne und der Vater so einen intimen persönlichen Moment des familiären Austauschs, wo die Söhne ihm zum Beispiel auch vermitteln, dass sie dass sie traurig sind, dass er so oft eigentlich nicht da ist, obwohl er natürlich ganz viel arbeitet, weil er ja nicht nur Geld verdienen möchte für die Familie, sondern er arbeitet wirklich für die Demokratische Partei. Das heißt, er möchte ja auch direkt an ihrer Zukunft arbeiten, dass sie nicht unter der Militärregierung aufwachsen müssen. Und man dann sieht, dass da ein gigantischer Wal gestrandet ist und dann alle Leute sich ganz, also fast schon animalisch dieses Walfleisch krallen und dieser zarte Moment, damit was ganz Rohem, Brutalem verbunden wird und das eigentlich dafür auch steht, was dieser Film ist, dass es mal eine ganz gewaltvolle Hintergrundgeschichte auf der einen Seite hat, aber eben auch ganz viele zärtliche, intime Momente.
Und erinnere ich das richtig, ist der von Barry Jenkins auch produziert?
Ich glaube.
Im Hintergrund steht dann auch noch diese Niederschlagung der Demokraten eigentlich, ne? Es gibt das große Massaker, von dem auch in den Zeitungen und so zuzulesen ist, was immer wieder vorkommt, aber nie so richtig der Kontext. Ne?
Also genau, es gab da eben eine Demo, die noch nicht mal so gigantisch war und die wurde dann mit aller Gewalt niedergeschlagen. Also es war wohl so, dass niemand kam da lebend raus, aber dass sie wirklich alle ermordet wurden von der Armee, die dann im Nachhinein sagt, oh, es ist niemand zu Schaden gekommen. Aber das ist natürlich eine gigantische Diskrepanz, die auch ausdrückt, wie, also was das für ein Terrorregime ist, wo Leute einfach ermordet werden oder verschwinden und es überhaupt keine Rechenschaft gibt.
Deshalb ist es also, es steht dann eben im Raum, dass der Vater auch dort war und natürlich will diese Terror Herrschaft nicht, dass es dort Beweise dafür gibt, dass das passiert ist. Ne? Natürlich, wenn alle gestorben sind, dann ist es mit der Beweislage ein bisschen schwieriger. Ja, also kann ich auch empfehlen. Es war ein toller Film, den ich. Es ist ja in in Paris so, dass nach Cannes laufen nochmal diese ganzen Filme für die nächsten 2-3 Wochen in Paris. Deshalb war das ganz schön, dass ich dann noch nachholen konnte. Ja, ich wollte eigentlich noch ganz kurz einen Film empfehlen. Der Film heißt Renovation. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, den habe ich gesehen. Ich glaube, der ist auch Proxima Competition.
Genau. Den fand ich ganz gut. Ich glaube, gegen Ende hin fand ich ihn leider ein bisschen schwächer, aber ich finde, wie der Film anfängt, ist sehr toll. Also, ja, sie sind da in so einem neuen Wohnprojekt und ein junges Paar zieht dort ein, hat aber nicht erwartet, dass dort bald Bauarbeiten stattfinden werden. Und die grobe Konstellation ist, dass die Protagonistin eben, sie ist fast 30, noch nicht ganz, sie arbeitet an ihrem Doktorat, an ihrer PhD-Arbeit, kann sich aber kaum konzentrieren, weil die ganze Zeit die Bauarbeiten so geräuschvoll um sie herum passieren und sie lernt dort eben diesen Bauarbeiter kennen, der aus der Ukraine gebürtig ist und hat dann so gewisse Zweifel daran, ob ihr Leben, wie sich das gerade, also man kann sich das ja vorstellen, ne? Er Ende 20, Anfang 30, was macht man in seinem Leben? Ist das, was man macht, das Richtige? Ist der Partner, ist die Partnerin, wie auch immer, ist das die richtige Konstellation für mein Leben? Ich finde, der Film hat einen sehr guten Humor, ist sehr gut inszeniert, ist auf 16 mm, sieht schon alles sehr gut aus, hat oft so eine indirekte Inszenierung, dass man durch irgendwelche Gitterstrukturen filmt oder durch eine Scheibe oder so. Also mag ich alles schon ganz gern und gleichzeitig gewährt er auch so einen kleinen Einblick in den sozialen Kontext dort. Also ihr Partner, also der Partner der Protagonistin, wird irgendwann von seinem Vater dazu eingeladen, an so einem Survival-Kurs teilzunehmen, weil man eben dieser Region, weiß man fürchtet ein bisschen den Angriff von Russland.
Ja, das war auch so was, ich war ja letztes Jahr in Tallinn auf dem Filmfestival und das ist da tatsächlich in all diesen estnisch-lettisch-baltischen Ländern ganz präsent, dass sie sich wirklich ganz massiv fragen, wird die EU einschreiten, wenn Russland jetzt auch da angreift?
Genau. Und gleichzeitig gibt es auch noch so xenophobischen Vandalismus gegen dieses Haus und so, weil da eben viele Leute wohnen, die nicht aus dem Land kommen.
Litauen.
Und von einer relativ jungen Regisseurin, also ich glaube, sie ist so mein Jahrgang, 93 oder so, ja. Und ich mag, dass die Protagonistin nicht so unbedingt sympathisch ist, aber man sympathisiert mit ihrer Situation, ne? Deswegen fand ich den sehr sehenswert. Ich glaube, am Ende werden so Konflikte forciert, die ich nicht gebraucht hätte, so. Aber ansonsten ist es sehr, sehr gut und ich freue mich schon auf den nächsten Film, den die Regisseurin macht.
Ja, das ist definitiv, also mich hat er jetzt nicht völlig begeistert, aber es ist ein gut gemachter Erstlingswerk, ist auch sehr sympathisch und hat viele schöne Themen, also auch so kleine Elemente. Im Prinzip ist ja diese Renovierung auch eine Metapher für einen Umbruch.
Genau.
Da gibt es immer so kleine, so ein bisschen ironisch angelehnte Szenen, wie wenn sie und dieser ukrainische Arbeiter sich dann so ein symbolistisches Gemälde angucken und die eben vor einem symbolistischen Werk in einer symbolistischen Konstruktion stehen. Und es ist immer mit so ein bisschen Humor gemacht, also nicht prätentiös. Und das gibt dem Film schon eine sehr schöne Leichtigkeit.
Ja, und irgendwie, sie versucht sich in dem Angesicht dieses Neuen in ihrem Leben, versucht sie sich neu darzustellen, so als Lyrikerin. Kann man nochmal wer anders sein, weil sie ist eigentlich Übersetzerin. Aber ja, also würde ich empfehlen. Hast du noch was wieder? Oder soll
ja, einen Film gab es noch, ich weiß, dass du ihn auch gesehen hast, in Cannes, nämlich Urchin. Und das war das Regiedebüt von Schauspieler Harris Dickinson, der ja auch zum Beispiel in Baby Girl hat, der, denke ich, jetzt seine größte, bekannteste Rolle in letzter Zeit gehabt.
War der auch hier eigentlich?
Der lief hier auch in einer von, ich glaube, in den Special-Screenings. Er war nicht hier. Also das ist eben auch so ein Ding, dass man mal vorher rausfinden muss für Interviews und so, wer ist denn überhaupt hier? Mhm. Und so viele Promis waren nicht hier und manche sollten halt auch kommen, aber waren dann, glaube ich, nur ganz kurz da. So Max Walker Silverman, der auch einen Film, den ich schon in Sundance hatte, so Rebuilding, der lief hier in der Competition.
Ich fand den furchtbar, ich fand den ganz, ganz schlimm.
Ich fand, also jetzt nicht furchtbar, aber ich fand ihn auch enttäuschend. Also tolles Thema, aber leider verfehlt.
Ja, ist so.
Ja,
ist so.
Und der hat halt auch erst, wollte er hier viel Interviews und all sowas geben, aber hat dann keine. Der Film zeichnet halt in so einer ja sehr reduzierten, realistischen Form das Leben eines jungen Mannes, der auf der Straße lebt und dann die Chance kriegt, so ein bisschen so eine angeknackste Chance, weil es durch einen Haftaufenthalt kommt. Er überfällt halt jemanden, wird dann ins Gefängnis gebracht, also auch nicht zum ersten Mal, kommt dadurch aber mit Sozialservice in Verbindung und versucht dann sein Leben wieder so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Und ich fand es sehr einfach, die besten Momente im Film waren für mich eigentlich nur die, wo der Film zeigt, wie das Leben auf der Straße oder das Leben am sozialen Rand eigentlich so ist.
Mhm.
Ohne jetzt großartig in gigantische dramaturgische Entwicklungen zu gehen und dass der Film sich auch so ein bisschen so einer konventionellen Struktur verwehrt.
Ja. Man sieht auf jeden Fall, ne, er ist so von Leuten inspiriert wie Mike Lee oder besonders auch, wie heißt er nochmal, Daniel Blake, wie heißt der Regisseur? Ken Loach,
genau.
Aber ich glaube, es gibt ja oft bei Festivals so Filme, wo man sagt, okay, die werden so ein bisschen hochgekocht. Der ist so ein bisschen untergegangen, aber der ist schon echt gut. Also der hat viele gute Einblicke. Ich mochte auch diese kleine Karaoke-Szene und so. Also ich weiß nicht, ob diese, er versucht halt noch so einen philosophischen Überbau mit so einer großen Metapher, mit so einer Höhle und so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Jetzt nicht gebraucht, aber also das hätte ich jetzt einfach weggelassen, ne? Denn das ist jetzt reduziert genug, um den Film jetzt nicht völlig zu bremsen, aber ist, finde ich, ist das jetzt ein Symbol, ist das eine Kindheitserinnerung, was soll das Ganze eigentlich? Und die stärksten Szenen für mich zumindest sind einfach wirklich die, wo man sieht, wie es eigentlich ist, auf der Straße zu pennen, sich irgendwo in einem Hauseingang ein Bett zu bauen, seine Klamotten nicht waschen zu können, all diese Elemente. Aber auch wie schwer es sein kann, im System wieder Fuß zu fassen und dass manchmal gerade diese Maßnahmen, die eigentlich angeblich Hilfe sein sollen, die Maßnahmen sind, die einem dann wieder ein Bein stellen.
Ja, da ist ja dann auch so eine Art Community, ne, wo er bei diesen Müllsammlern ist, also und er ist so eine Art Karawanenleben oder so für eine gewisse Zeit, weil er sich da mehr oder weniger so einschleust bei dieser einen Frau, an der er, man weiß noch nicht mal, hat er wirklich Gefallen an ihr oder ist es einfach sehr opportun in diesem Moment, was er da macht. Ich will aber auch sagen, Harris Dickinson taucht auch selbst in dem Film auf, dreimal oder so. Das gibt schon einen qualitativen Unterschied zwischen ihm und dem Protagonisten. Also ich finde, Harris Dickinson, wann immer er in der Szene ist, er stiehlt dem Protagonisten so ein bisschen die Show. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging.
Ja, er spielt da eben so einen, ja, Freund ist schwer zu sagen, weil die beiden sich halt auch gegenseitig mehrfach ausnutzen.
Mhm.
Aber das fand ich auch eine sehr spannende Dynamik. Er ist da sehr glaubwürdig, wirklich. Man wird, denke ich, würde ihn kaum auf den ersten Blick erkennen, gerade wenn man dieses sehr glatte Managerbild aus Baby Girl im Kopf hat. Und das eben auch zeigt, wie die Umstände, also gerade wenn man im Entzug ist, wenn man in massiver Geldnot ist, ans eigene Überleben denken muss, wie das dazu führt, dass man skrupellos und gemein wird. Nicht, weil man böse ist oder es sein möchte, sondern weil man wirklich einfach, weil der Fokus so verengt wird, dass nur noch das nächste, kann ich jetzt den Monkey irgendwie füttern, wie kann ich jetzt aus dieser Situation rauskommen, an anderer Stelle dann auch wieder hilfsbereit sein kann und man schon sieht, okay, also auch dieser Mensch ist nicht einfach nur eine, und dass eben auch immer der Hauptcharakter so eine Ambivalenz behält. So einerseits ist er sehr verwundbar, aber andererseits hat er eben oft auch was sehr opportunistisch Manipulatives.
Ich würde dann auch empfehlenswert, als empfehlenswert bezeichnen. Ich würde auch wirklich ganz, ganz zum Schluss, weil ich den ganz vergessen habe, aber es ist eigentlich mein Lieblingsfilm aus dem Crystal-Wettbewerb und ich weiß, dir hat er nicht so zugesagt, The Luminous Life von Joao Rosas. Ich glaube, du hast ihn auch interviewt,
genau,
oder?
Genau, da habe ich auch mit dem Regisseur gesprochen.
Ja, da werde ich noch, ich habe ein Interview mit ihm geplant am Dienstag, weil ich den Film wirklich sehr toll fand. Ich habe auch auf Variety in so einer Review gelesen, dass der so das Potenzial hat zu so einem Kultfilm für Cinephile und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Ich fand ihn einfach von vorne bis hinten wunderschön. Er ist sehr, er atmet so eine eigene freie Luft, dieser Film. Okay, das klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber er hat so ein gewisses Gespür dafür, wie so eine westeuropäische weiße Jugend funktioniert. Männlich auch natürlich hier. Wir haben so ein Langzeitprojekt eigentlich so ein bisschen. Man könnte denken an so Linklater zum Beispiel, ne?
Genau. Also der hat ja mit dem gleichen Darsteller hat er schon mehrfach in Kurzfilmen, die auch tatsächlich, finde ich, fast eigentlich schon interessanter sind als der Langfilm. Also zusammengearbeitet, so den wirklich von einer Kindheit an verfolgt. Mhm. Das ist jetzt das Spielfilmdebüt, das dieser Regisseur gibt. Aber interessanterweise war zumindest das, was er im Interview vermittelt hat, das Konzept mehr so, dass dieses Spielfilmdebüt ein Abschluss dieser Lebensbeobachtung sein soll.
Ja.
Aber das ist natürlich auch noch offen, ja. Also natürlich kann man sich dann denken, dass er vielleicht in 5 oder 10 Jahren nochmal zu dem zurückkehrt.
Mhm. Ja, und also es ist so ein Lissabon-Film, ne? Und wir sehen ganz viele, also ich bin kein Experte, ich war erst einmal da im Vorjahr nach Cannes direkt, aber er findet schon sehr viele so kleine geheime Spots, würde ich sagen, der Stadt. Also auch wenn ich mit der Stadt jetzt nicht super vertraut bin, aber diese kleinen Orte, die er dort findet, sie sehen schon sehr aus wie sowas Obskures, wo die vermeintlich coolen Leute irgendwie hingehen. Und ich mag an dem Film, ich arbeite gerade so ein bisschen an so einem Gedanken, es gibt so eine Art von Kino, das ist so konfliktlos. Und das ist so ein konfliktloser Film, ja. Und ich kann verstehen, wenn das Leute wegdrückt oder so,
ja,
vom Film.
Ja, genau, solche Leute.
Aber ich persönlich mag sowas. Ich mag ja auch das Kino von Bas Devos zum Beispiel ganz gern. Dieser flämische Filmemacher, der hier hatte auf der Berlinale oder Ghost Tropic in Cannes. Ich mag diese Filme, wo es keine Antagonismen braucht, ja, wo man eher sich, wo auch manchmal so das Innere sich im Äußeren widerspiegelt und ganz bezeichnend dafür ist, dass der Protagonist, der ist so 24 und seine Mutter hat irgendwann eine Affäre und das ist jetzt nicht so, dass die Mutter auf einmal so die Böse ist oder dass es irgendwie Probleme mit dem Vater gibt, sondern nee, das ist irgendwie das Leben, die Dinge entwickeln sich so und man muss auch so einen gewissen, ja, man muss auch so eine gewisse Reife erlangen, um diese Dinge so zu akzeptieren irgendwie, wie sie dann fallen. Und ich finde, der Film hat einfach so sehr viel Witz, man merkt, dass der Regisseur sehr viel gelesen hat, ne, also Goffman zum Beispiel kommt auf einmal aus so einer total skurrilen Szene. Und der Film hat ganz viele Wendungen. Also er beginnt so als eine Art Geistergeschichte, wo der Protagonist so einer Frau die ganze Zeit hinterher sie verfolgt, weil sie ihn so an so seine Ex-Freundin erinnert. Und dann wird der Film einmal wieder was anderes. Dann wird es auf einmal so eine Workplace-Comedy und später wird es dann zu so einer Liebesgeschichte. Und ich mag, dass der Film so eine Offenheit hat und jederzeit sich in was anderes entwickeln kann. Und ich glaube, vielleicht entspricht das so dem Naturell des Filmemachers auch. Also ich hatte damit allergrößte Freude und mich hat es auch so ein bisschen ans Kino von Romer erinnert.
Also mir war es eben zu konfliktlos und zu sehr, also zu unkritisch gegenüber dieser privilegierten Mittelklasse-Perspektive. Dann man merkt schon sehr stark, dass der sich einfach nur treiben lässt, aber dass er sich das eben doch erlauben kann, sich einfach nur treiben zu lassen. Das war mir denn gerade, weil wir in dieser so einer Zeit leben, die so brennt, ja, wo so alles den Bach runtergeht und wirklich viele am Existenzminimum sind.
Ja, nur ein Bild, um zu beschreiben, was ich an dem Film so mochte. Es gibt dieses Fahrrad, das der Protagonist immer mit sich herumträgt und ist eigentlich so ein Kindheitsfahrrad. Und der Sattel ist wirklich auf der allerhöchsten Stufe. Der Sattel wurde so weit ausgereizt mit der Höhe, weil er einfach von diesem Fahrrad nicht loslassen möchte. Und das, ja, beschreibt so ein bisschen die Mentalität des ganzen Films. Das war so mein Highlight, was ich noch bringen wollte. Generell so als Fazit, Carlo Vivari, ist das ein schönes Festival für dich?
Ja, es war, ich freue mich ja sowieso immer und bin meistens sehr begeistert, wenn ich irgendwo zum ersten Mal war. Und es war ja mein erstes Carlo Vivari. Und es ist einfach eine schöne Ergänzung, weil viele dieser Festivals für mich auch zumindest durch den, du kennst ja auch sehr viele Festivals. Ich weiß, Patrick, der ist auch bei, also in Rotterdam und überall, auch auf kleinen und großen. Und dass die ja von dem Kontrast leben. Also dass man auf dem einen was kriegt und was hat, wie so ein Glamour, ein Trubel in Cannes, den hat man hier nicht. Aber gerade dieser Kontrast macht es ja auch spannend. Und auch die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, die unterschiedlichen Landschaften. Also es ist eine sehr schöne Einleitung, weil jetzt für mich so ein bisschen so eine Art Festival-Sommer beginnt. Also nach knapp zwei Wochen geht's dann nach Locarno. Dann anderthalb Wochen später kommt Venedig, wo wir wahrscheinlich wieder zu dritt sein werden.
Ja, da bin ich dieses Jahr leider nicht, weil ich in die USA ziehen werde und deswegen passt es leider nicht mehr zeitlich. Ich kann auch viel Positives sagen hier, besonders weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn man normal akkreditiert ist. Also warst du für gewisse Sachen auch eingeladen, für bestimmte Events oder so?
Also ich war nur zu solchen, bei anderen Festivals, wie zum Beispiel, als ich in Tallinn war oder in Rumänien, war ich auch zu solchen Sachen wie Burgbesichtigung oder Sumpfwanderung sowas eingeladen halt. Aber ansonsten nur zu irgendwelchen Media Brunch und Cocktails und so ein Kram.
Okay, aber das auch,
keine
ja?
Touren. Ja, zu denen war ich auch. Ich war nie da, weil es dann immer nie so berauschend war oder mir ein Zeitplan passte. Aber zu diesen Touren oder Ausflügen nicht. Da habe ich zumindest nichts mitgekriegt.
Ja, und ich glaube, das noch für mich so abschließend. Also das ist, was ich generell mögen würde bei Festivals, wenn die noch ein bisschen mehr auf ihre eigene Lokalität zu sprechen kommen, dass ich noch ein bisschen, ne, diese ganzen Sachen, die ich mir vorhin erst angelesen habe im Internet, ich würde gern, dass es noch ein bisschen präsenter wäre, so hier im ganzen Festivalbetrieb, was es hier für ein Ort ist und so weiter. Ich weiß, die meisten Leute hier sind Tschechen und die wissen, was es hier für ein Ort ist, aber für die internationalen Leute würde ich das schon toll finden, wenn es da bestimmte Orientierungen noch vom Festival gibt und ja, wo man nochmal darauf zu sprechen kommen könnte. Aber das ist auch schön, wenn man gewisse Sachen aus Cannes oder so noch nachholen kann aus anderen Festivals. Also lohnt sich auf jeden Fall die Reise. Okay, ich glaube, besser können wir ja gar nicht enden hier.
Genau.
Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann das nächste Mal sehen, Lieder.
Also, macht's gut.
Ciao.